Christine, ich wusste nicht, dass ich es habe, aber ich habe es jetzt entdeckt. Mein Fußballherz, es schlägt.
Ich fasse es nicht noch ganz leise oder geht so?
Ganz leise, ganz dezent, wie so ein kleiner Ball, der so auftitscht.
Oh, was für ein schönes Bild.
Ich war im Stadion, das haben wir ja hier erzählt und auch im Kölner Treff, wo wir ja zu Gast waren. Deswegen müssen wir das natürlich jetzt updaten. Christine hat mir eine Stadiontour durchs Stadion des 1. FC Köln geschenkt. Wir wurden da rumgeführt von Guido Ostrowski, der ist der Sprecher, also der kommentiert die Spiele für Radio Köln und auch fürs FC-Radio und der hat uns da durchgeführt.
Und der macht das, also das hast du noch nicht gehört, aber der ist richtig, richtig gut. Das ist ja, also wie der Blinde vom Sinn, das ist echt eine richtig große Kunst und er macht das so gut und er geht so begeistert mit. Also manchmal machen wir die Glotze aus und hören einfach nur dem Guido zu, das ist ganz schön.
Und genau so war diese Tour mit ihm auch. Der war mit uns auf der Pressetribüne an seinem Platz, wo er dann immer sitzt und das Spiel schaut und kommentiert. Wir waren in der größten Loge des Stadions. Wir waren im Interviewbereich, in dieser Interviewzone. Am Platz der Pressekonferenz saß ich und habe jetzt so ein Pressekonferenzfoto. Wir waren in der Kabine der Spieler und am Ende, das war das Highlight, sind wir zur Hymne.
Ach komm.
Des 1. FC Köln durch die Tür, wo die Spieler auch durchgehen, ins Stadion eingelaufen.
Und was war es für ein Gefühl?
Das war erhaben. Ich habe gedacht, ich muss jetzt Profifußballerin werden.
Stell dir mal vor, wenn da 50.000 Leute drin sitzen.
Ja, das war jetzt leer schon erhaben.
Ja.
Also ich habe noch nichts gepostet, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe. Aber jetzt, wenn die Folge rauskommt, gibt es ein Video online. Ich guck mal, was ich habe so ein paar Sachen gefilmt. Die poste ich dann.
Und die nächste Stufe fürs Herz ist dann ein Live-Besuch, wenn der 1. FC Köln spielt.
Wenn du mich mitnimmst.
Ich nehme dich jetzt sehr gern mit. Jetzt muss ich ja nichts mehr erklären. Du weißt ja, wo es lang geht.
Ich nehme dich beim Wort.
Du kannst mich mitnehmen.
Ja, genau. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Profisportler haben ja auch ganz viele Narben.
Boah, das ist Stallwandfahren. Aber was machen wir jetzt? Unser Thema gleich. Narben.
Jetzt.
Jetzt. Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann
und Mona Amesian. Ich finde das Thema Narben schon jetzt ziemlich spannend, weil wir haben, glaube ich, schon mal hier drüber gesprochen. Und dann hast du mir gesagt, ich habe eine Narbe, aber ich sag dir nicht wo. Du musst sie erkennen, aber sie ist, also du musst dich dafür nicht ausziehen, wollte ich damit. Genau. Und ich habe gesagt, ich habe auch eine. Und ich muss mich dafür auch nicht ausziehen. Und jetzt gucke ich dich intensiv an. Also wenn du es kein weiter sagst, ich habe dich die letzten Folgen schon intensiv angeguckt, weil ich einfach wusste, also wissen wollte. Nun muss ich sagen, die Narbe muss bitte oberhalb deines Mundes sein, weil ich durch diesen Mikroschutz hier den Mund nicht
ist
sehe.
Ist sie. Aber bei dir auch?
Nee.
Also ich kann dir mehrere Narben bieten. Also mit
Darf ich warten bei einer?
Ja.
Ich glaube, dass du eine Narbe auf der Stirn hast.
Nein, das sind Falten.
Natürlich mit 30 kommen näher mit Macht, das ist ja völlig.
Nee, aber ich habe tatsächlich eine im Gesicht. Und zwar ist das die älteste Narbe, die mein Körper überhaupt haben kann. Die ist nämlich entstanden am Tag meiner Geburt.
Ach, und was passiert?
Da habe ich mich gekratzt. Als ich geboren bin, also da sind die Fingernägel ja schon da. Und da konnten mir die Menschen da im Krankenhaus und meine Eltern gar nicht schnell genug so einen Handschuh über die Hand ziehen. Dann habe ich mich hier gekratzt. Guck
Man
mal.
Sieht nichts.
Doch, wenn du nah rangehst. Das ist so ein kleiner Strich und den liebe ich von ganzem Herzen, weil also das ist nicht richtig eine Narbe, sondern wirklich so eine kleine Kerbe in der Wange.
Ja.
Und das, also zu wissen, dass das vom Tag meiner Geburt ist, das finde ich richtig schön.
Das ist echt.
Also ist die meine Lieblingsnarbe mit einer zweiten, von der erzähle ich dir gleich. Aber jetzt will ich wissen, welche du meinst.
Also wenn ich ein bisschen die Nase über, müsstest du es eigentlich sehen.
Okay, warte.
Unterhalb der Nase.
Hier?
Ja.
Ja, direkt, also an diesem Lippenbändchen,
genau,
also diesem Übergang.
Und hier unten ist auch eine. Da bin ich
am Kinn.
Am Kinn, da bin ich vom Karussell geflogen, also wirklich geflogen. Weißt du, wo man so gedreht hat im Karussell? Und da haben irgendwelche Kinder, da war ich 4 oder so, Spielplatz. Und
also richtig aufgeplatzt
richtig
hier
unten. Und somit. Da kriegt man ja dann Spritzen und so. Aber die hier mit dem unter der Nase, da bin ich vom Stuhl gefallen.
Betrunken, oder?
Nein, mit 3 habe ich höchstens Milch.
Milchrausch.
Milchrausch gehabt, genau.
War witzig. Und dann hast du noch eine, die vom Geburtstag ist, als du durch die
Weil ich
Tür
wissen wollte,
springen
was
wolltest.
Geschenk, welche Geschenke da sind. Und dann bin ich durch die Glastür gesprungen. Weil
Zeig mal, wo das wo sie
Das ist hier. Und das ist ganz dicht an der Hauptschlagader.
Boah, krass.
Und wenn das heute so, also wenn du so Spritzen kriegst oder so, jemand sucht eine Vene in deinem Arm, dann gucken die Leute manchmal schon und sagen, aha, und denken, dass ich vielleicht versucht habe, mir das Leben zu nehmen.
Es sieht wirklich tatsächlich sehr, sehr bedrohlich nah an dieser Ader aus.
Und das ist jetzt, wie lange ist das her? Wie alt war ich da? 12 oder so. Also das ist richtig lange her. Und das muss ein ordentlicher, Ratsch sein. Ich habe auch ziemlich geblutet. Bin ich heute noch stolz drauf, dass ich versucht habe, mich gegen den Türrahmen zu schmeißen, wie in diesem Kinofilm.
Ich sehe es vor mir. Jedes Mal, wenn du das erzählst, sehe ich es vor mir. Ich habe noch eine Narbe, die sehr, sehr versteckt ist. Guck mal.
Brauche ich die Brille?
Ja.
Ja, jetzt sehe ich es.
Genau, linker Zeigefinger, Innenseite, fast am Ende des Fingers, wo er in die Hand übergeht, ist ein kleines Dreieck. Und das ist mit der Narbe in meinem Gesicht meine Lieblingsnarbe. Es ist nämlich meine sogenannte Goldfischnarbe.
Wie hat die einen Goldfisch gebissen? Nicht wahr?
Fast. Ich war in Marokko und bin da ja zur Schule gegangen, in der 11. Klasse. Also da war ich 17 gerade. Ich habe nämlich da zu meinem 17. Geburtstag, ich bin da 17 geworden, von meinen engsten Freunden aus meiner Schulklasse da einen Goldfisch geschenkt bekommen. In so einem Glas, in so einem Goldfischglas, weil die haben mich immer Lhut genannt, das heißt Fischchen.
Und warum?
Ich weiß nicht mehr warum. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, das war irgendwie mein Spitzname. Und dann haben sie mir so einen Goldfisch geschenkt in so einem Glas. Es war auch echt, es ist natürlich trotzdem nicht gut für den Fisch, aber es war ein großes Glas mit Steinchen unten drin und so kleinen Pflanzen und so. Und der hat dann da in meinem Zimmer gewohnt, bei meiner Gastfamilie. Ich habe den gehegt und gepflegt und musste immer dieses...
Wie hast du den genannt?
Der hatte keinen Namen, der hieß dann auch Al-Hut, also Fisch. Und dann musste ich in regelmäßigen Abständen natürlich das Glas sauber machen, habe den Fisch umgefüllt dann, habe das Glas sauber gemacht und dann habe ich das so geschwenkt immer. Und diese Steinchen da drin haben das dann wahrscheinlich irgendwann mal zum Platzen gebracht. Und dann ist mir dieses Goldfischglas in der Hand kaputt gegangen und eine kleine Scherbe ist mir hier in den Finger rein und hat tatsächlich diese Narbe in Form einer kleinen Fischflosse hinterlassen. Also die ist so dreieckig. Und die kribbelt auch manchmal so ein bisschen und immer
wenn's
dann...
Wenn es regnet oder wenn schlechtes Wetter kommt.
Wenn ich ins Wasser springe. Immer beim Schwimmen. Da wachsen mir bald Schwimmhäute. Und immer, wenn die kribbelt oder wenn ich die sehe und manchmal ertaste ich die auch so, die ist so ein bisschen hubbelig, denke ich halt an diese Zeit zurück.
Ja, schön.
Obwohl das natürlich wehgetan hat in dem Moment. Das ist ja auch klar, keine Narbe ohne Verletzung. Aber diese Narben, von denen wir jetzt sprechen, die sind ja alle irgendwie verbunden dann doch mit Kindheitserinnerungen oder Erinnerungen aus der Vergangenheit, die uns jetzt keine Schmerzen in der Brust bereiten.
Aber ich finde es ganz schön, dass wir jetzt nicht so über die Narben, die vielleicht auch auf unserer Seele sind, sprechen, sondern vielleicht wirklich nur über die Bücher, weil da gibt es Verletzungen und zurückgebliebene Narben genug, finde ich.
Ja, ich glaube schon, dass man mal einmal so unterscheiden muss zwischen harmlose Narben, die eben Erinnerungen wecken und Geschichten erzählen, weil das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass es die auch gibt. Und das sind ja genau so welche jetzt
hier. Von denen wir gerade gesprochen haben. Ne?
Also jede Narbe erzählt eine Geschichte, aber dann gibt es natürlich auch die, die Menschen an schlimme Dinge erinnern, an schlimme Operationen, schlimme Unfälle.
Oder schlimme seelische Verletzungen. Gibt es sowas in deinem Leben? Hat dir jemand, also da hat dich immer mal so gekränkt oder so, dass du das Gefühl hast, da ist eine Narbe zurückgeblieben?
Sicherlich. Also ich finde dieses Bild von der psychischen Vernarbung oder so Narben, emotionale Narben auf der Seele, finde ich ein sehr schönes Bild, weil das ist ja alles so wenig greifbar und so unsichtbar. Und jetzt anders als eine OP-Narbe auf der Haut sieht man das nicht, aber man kann es sich dann ein bisschen besser vorstellen. Und ich glaube ja, dass viel, viel mehr Dinge als uns jetzt hier einfallen, Narben auf unserer Seele, das klingt jetzt so spirituell, aber in unserem Innern irgendwie hinterlassen. Und einige davon sind sehr tief und da werden wir auch heute noch über ja, zwei Geschichten eigentlich sprechen, in denen es genau darum geht, wie tief Erlebnisse sich eingraben können in die Seele und in das Leben und dann auch wirklich das komplette Leben von vorne bis hinten belasten. Dir fällt wahrscheinlich der Tod eines Vaters ein.
Ja, das ist aber die Riesennarbe. Also die würde ich da gar nicht mehr dazu zählen, weil das ist so es gehört einfach zu mir, aber da haben wir schon so oft drüber gesprochen, das ist völlig klar, dass es die große Narbe gibt. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an die Schulzeit, also im Abitur, nee, vor dem Abitur. Und ich war in so einer Jungsklasse, wir waren nur zwei Mädchen und die waren alle super in Mathe, in Deutsch und Latein und überhaupt. Und ich war in Mathematik immer sehr schlecht. Und dann stand ich an der Tafel und musste irgendeine binomische Formel lösen. Und das hat nicht funktioniert, obwohl das ja wirklich pups einfach ist, weil das kannst du ja lernen, also binomische Formel.
Und alle fragen sich jetzt, könnte ich noch binomische Formeln lösen? Ich glaube ich nicht.
Ich könnte es nicht mehr, aber wenn es mir nochmal einer erklärt, wie ist es wieder. Und dann ist irgendwas schiefgegangen und dann sagt der Mathelehrer zu mir, Westermann, dich nagen sie im Abitur ab wie ein Knochen. Und das war, ich meine, wenn das heute passieren würde, hätte der größere Schwierigkeiten, glaube ich. Aber natürlich hat die ganze Klasse, die Jungs haben gelacht. Und ich habe nicht deswegen jetzt eine 5 in Mathe. Ich habe einfach eine 5 in Mathe gekriegt, weil ich es wirklich nicht gut kapiert habe. Aber das geht mir bis heute. Und irgendein Lehrer hat mal zu mir gesagt, du siehst aus wie eine Nutte oder so. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal einen Lidstrich ausprobiert oder irgendwas. Und das habe ich zu Hause aber erzählt, da ist meine Mutter in die Schule. Aber das sind so Sachen, die dich, wenn du gerade so beginnender, wie soll ich sagen, deine Persönlichkeit als Frau langsam rauszubilden, da war das natürlich, also das war, ja, also komisch, wenn wir jetzt drüber reden, erinnere ich mich, ich würde nie zuerst sagen, dieser blöde Lehrer, aber.
Und während du erzählst, fallen mir jetzt Dinge ein, ich habe jetzt auch wieder in so großen Dimensionen gedacht, aber natürlich, genau solche Sätze haben wir, glaube ich, alle. Mir hat zum Beispiel in der Ausbildung, also in der Volontärsausbildung, ein Seminarleiter gesagt, mit der Stimme wirst du niemals, also es war ein Moderationsseminar, damit zum ersten Mal irgendwie was moderiert, und er hat gesagt, mit dieser Stimme wirst du niemals irgendeine Sendung moderieren.
Oh nein.
Und seitdem, obwohl ich ganz viel an meiner Stimme gearbeitet habe und sie heute mag oder so ein neutrales Verhältnis dazu habe, bin ich da ganz, ganz angreifbar über diesen Punkt. Wenn mir jemand im Coaching für die aktuelle Stunde oder so sagt, du, an der Stelle hast du falsch betont oder in der Sendung bist du immer mit der Stimme da und da hoch und dann wieder an der falschen Stelle runter, da fühle ich mich direkt viel angegriffener, als ich es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das ist, weil es da eine kleine Narbe gibt in mir drin, durch diesen einen Satz. Und das finde ich krass, was Kommentare auslösen können.
Und du kannst ja, selbst wenn du es weißt, also ich habe neulich bei Sternkolumnen was geschrieben, dann ging es um Jahreszahlen. Und da habe ich einen Abstand zwischen zwei Jahreszahlen falsch gerechnet. Das haben 5 Jahre oder so gefehlt. Mir ist das noch wochenlang nachgegangen, weil, also das ist ja überhaupt, der Redakteur war total, wirklich total süß und hat gesagt, ich glaube, da könnte und so. Und dann da habe ich es korrigiert. Aber das war so, dass ich also zurückgeworfen war, als ich 15 oder 18 war. Und das finde ich erstaunlich, dass da nicht, also die Souveränität hat irgendwann gegriffen, das ist ja klar. Aber dass in dem Moment und vielleicht noch 3-4 Momente und in der Entschuldigungsmail, die ich dann geschrieben habe, war das auch noch drin, wo ich so dachte, ja, ich kann schon noch 2 und 2 zusammenzählen, ja.
Und so hat das natürlich jeder und jede von uns mit anderen kleinen Details. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich oder du, wie oft wir schon Menschen irgendwas Belangloses gesagt haben, was die total getroffen hat, weil es irgendeinen wunden Punkt bei ihnen trifft, von dem man sagt, mein Gott, also sorry, du hast 5 Jahre falsch gerechnet. Oder, du hast einen Podcast, du bist Radiomoderatorin, du wirst ja wohl jetzt kein großes Problem mit deiner Stimme haben. Aber dann gibt es diese kleinen Scratches, die...
Das ist irre, ne? Ja. Wenn man sich so ein bisschen reinfallen lässt, so wie wir das jetzt machen, finde ich erstaunlich, wie dicht oder wie lebendig diese Erinnerung auch noch ist. Ne?
Und trotzdem sind das ja jetzt auch wieder so kleine Ereignisse. Ich bin sehr froh, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, ich habe so ein ganz großes Ereignis, was mein Leben überschattet, weil ich glaube, das gibt es natürlich auch, so Traumata bei Menschen, die sich so richtig eingebrannt haben ins Gedächtnis. Ich muss da an so eine Sendung denken, ich glaube, die ist vom NDR, die moderiert Anja Reschke. Mhm. Ich glaube, es war im vergangenen Jahr oder im Jahr davor. Die heißt Die Narbe.
Ach.
Und das ist ganz gut gemacht, weil das ist eine Doku-Sendung, die gleichzeitig auch ein Talk-Format ist. Also es wird immer ein Fall aufgegriffen. Zum Beispiel habe ich die Folge gesehen von einem Überlebenden von diesem Rammstein-Zusammenstoß in den 80ern, als diese Militärmaschinen zusammengeknallt sind und seine Frau und seine Tochter sind dabei verstorben. Er hat überlebt und seine Geschichte wird dann erzählt, parallel mit der des Pflegers, der dieses Kind dann versucht hat, noch zu reanimieren. Und es geht die ganze Zeit um die große Frage, nicht jetzt, wir erzählen diesen Fall nochmal nach, sondern was macht diese Narbe, deswegen heißt die Sendung so, die Narbe in der Seele der Menschen mit ihrem Leben heute. Und nach dieser Doku sind dann immer zwei Experten im Studio bei ihr und mit denen redet sie dann nochmal konkreter darüber, über die Folgen und so. Und das fand ich so gut, weil es mal einen ganz anderen Fokus hat auf so traumatische, schlimme Ereignisse. Kann ich empfehlen. Super. Ich glaube, das müsste es bestimmt noch geben in der Mediathek.
Das würde ich gern sehen. Mir fällt gerade das Buch eines Journalisten ein, der irgendwo in Afrika war, ein politischer Journalist, Hubschrauber und ist mit dem Hubschrauber abgestürzt und er ist der einzige Überlebende gewesen und seine Haut ist zu 70% oder 80% verbrannt, vor allen Dingen im Gesicht. Und dieses Buch hätte ich dir gerne empfohlen, schon bei einem anderen Thema, aber es ist leider vergriffen. Und da habe ich auch gedacht, also der hat lange Zeit gebraucht, bis er sich vor seinen Jungs ausgezogen hat, bis er mit denen wieder schwimmen gehen konnte, weil du stehst natürlich absolut im Fokus und die Leute gucken nicht, die tun so, als würden sie nicht hingucken, gucken natürlich. Und das fand ich auch ein unglaublich beeindruckendes Buch, wie der sich wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Ein super gutes Beispiel.
Aber das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass ganz viele Menschen, glaube ich, die große Narben, da sind wir jetzt wieder an den Narben am Körper tragen, dass sie da große Probleme damit haben, die öffentlich zu zeigen, weil Narben immer noch so ein Tabu sind und gleichzeitig ja auch alle Menschen wissen, hinter dieser Narbe muss eine Geschichte stecken und sie kann keine gute sein, wenn dein ganzer Rücken eine einzige Narbe ist. Und da habe ich noch einen Tipp. Da bin ich jetzt in der Recherche zu dieser Folge drauf gestoßen und bin da total drin versunken. Es gibt in Hamburg, glaube ich, eine freie Fotografin, Gina. Und bei ihr war es so, 2018 hat ihr einjähriges Kind einen Suppenteller gezogen und hat sich so verbrüht, dass es eine Hauttransplantation braucht und mehrere Operationen. Und eben dann gab es diese riesen Narbe und natürlich auch ganz viele schlimme Gefühle im Innern der Mutter und so. Und dann hat sie sich ganz viel mit dem Thema Narbe beschäftigt und hat jetzt ein Fotoprojekt gestartet. Und man kann sich auch noch, deswegen sage ich es, bei ihr melden, wenn man da mitmachen möchte. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, ich kenne sie nicht, ich kenne nur die Internetseite und da gibt es ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen und ihren Narben und die Geschichten dazu.
Und was für eine tolle Idee.
Wahnsinnig gut, ganz nah die Narben, aber auch weiter weg und alles von Kaiserschnitten, Magenverkleinerungen, also dann auch wirklich Schönheits-OPs, aber auch Unfälle, eine Mutter, die ihrem Sohn die Niere gespendet hat und alle sagen, sie erinnern sich über diese Narbe an die Geschichte, die Narbe an sich, mit der haben sie gelernt zu leben. Also es ist so bei vielen der Kern der Geschichte. Ich sehe sie eigentlich gar nicht mehr oder sie ist für mich da, aber sie steht für mich für was Größeres.
Schön.
Und das fand ich, ich habe mir das bestimmt
also
eine Dreiviertelstunde
angeguckt. Narbe, das
ja,
ist toll,
genau.
Ne?
Und die besonders macht uns eigentlich nur besonderer und das ist auch ihr Ziel, ja, damit zu zeigen, das macht uns nicht hässlich oder anders oder ausgrenzbar oder
toll,
so, sondern das ist eigentlich
schön,
was Gutes, weil es zeigt, wir haben was erlebt.
Ich erinnere mich gerade an meine Narben an den Füßen.
Wow.
Wow. Und zwar habe ich rechts und links, die gleiche Narbe. Und ich war eine Weile ganz stolz drauf, weil ich habe mir zweimal das Bein gebrochen. Einmal links, einmal rechts.
Ist nicht dein Ernst.
Im Abstand von 10 Jahren oder 20 Jahren. Und zwar jedes Mal das Wadenbein. Und wenn das dann operiert wird, also wird das ja auch gepflegt, weil da eine Wunde ist. Und auf die Narbe war ich nicht ganz, weil ich musste mal jetzt runtergucken.
Ist das denn, also das ist, du wolltest Narbensymmetrie herstellen?
Ich weiß nicht, irgendwann hat mein linkes Bein gesagt, komm, wenn ich jetzt so eine Narbe habe, kriegst du rechts auch ein. Ich habe mir wirklich zweimal an der absolut gleichen Stelle das Bein.
Und die Verläufe und so waren dann auch ähnlich? Also du wusstest dann schon, was passiert?
Bei der einen war ich jünger und da gab es noch einen richtigen Gips und das... Kann man das jetzt erzählen? Ja, wir können es ja rausschneiden. Das fand ich irre, weil ich habe mir das Bein in Norwegen gebrochen auch noch. Und,
wie alt warst du da?
Da war ich Ende 30 oder so. Und dann habe ich da einen provisorischen Gips gekriegt und habe dann in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, in Darmstadt, einen anderen Gips gekriegt. Und es war Sommer. Und nach 6 Wochen kam der Gips runter und ich habe gedacht, dieses Bein gehört nicht zu mir. Das gehört zu einem Affen. Weil natürlich, da kannst du ruhig drüber lachen, weil natürlich in der Hitze und in der Feuchtigkeit die Haare, die man an den Beinen hat, wie bekloppt wachsen. Wie ein Bein, was nicht zu mir gehört hat.
Und wahrscheinlich auch, also ich habe jetzt eher gedacht, dass es dünner geworden ist, weil die Muskeln schwinden.
Ja klar,
auch, ne?
Das ist auch dünn und komplett behaart, also hatte mit mir nichts mehr zu tun. Und beim anderen Bein habe ich keinen Gips mehr gebraucht, sondern das sind nur so wie so ein Schuh angehabt. Und zwar so ein ganz leichtes, war dann 20 Jahre später. Also da waren die auch in der Medizin eine Idee
Aber
weiter.
Auch spannend, dann zu sehen, wie sich so die Medizin entwickelt anhand eines identischen Bruchs. Oh mein Gott, Christine, noch ein Kapitel für dein Buch.
Mir fällt noch was ein.
Erzähl.
Einen Tag, bevor ich in Urlaub fahren wollte, damals habe ich in einer WG gewohnt und da habe ich für alle einen Tee gemacht und ich habe die Teekanne nicht gefunden oder was weiß ich. Auf jeden Fall wir hatten so eine große Glaskanne und da habe ich das heiße Wasser. Und dann ist dieses heiße Wasser mir auf den linken oder rechten Oberschenkel, ich glaube, man kann es noch sehen, aber gespritzt gelaufen. Und ich hatte eine Strumpfhose an und dann diese so keine weiteren Einzelheiten und ich bin dann sofort in die Notaufnahme und dann haben die einen super Verband, aber ich wollte am nächsten Tag, bin ich auch geflogen nach Andalusien an den Strand und das war dann nicht mehr so witzig mit Sand und so, aber das können wir glaube ich rausschneiden, aber das mit was Heißem verbrennen und dann haben,
ne?
Das Verbrühen ist richtig
also
blöd.
Man weiß ja auch von so Verbrennungen und so allein, wie weh das auch tut und wenn man die jetzt mit, keine Ahnung, jetzt bei mir im Lockenstab oder weiß nicht, an der Wärmflasche, wenn man die nachts mit im Bett hat, das hatte ich auch letztens, unglaublich weh. Und das stellt man sich dann ja über eine größere Fläche vor. Und das, da sind wir im Thema Verletzung. Die Narben, das ist ja das Spannende, kommen ja eigentlich dann erst, wenn der Schmerz vorbei ist. Ne? Also Narben können auch wehtun, aber die sind ja dann eigentlich, Narben sind ja eigentlich so ein bisschen die Abwesenheit von Schmerz. Sondern, also
aber
so ein bisschen,
die Erinnerung.
Genau, so ein bisschen so eine Distanz zur Verletzung selbst, aber eine Erinnerung daran.
Genau. Wollen wir mit unseren Büchern anfangen?
Gerne.
Das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Miroloy und geschrieben hat es die deutsche Autorin Karin Köhler. Miroloy ist ihr zweites Buch, mit dem sie vor 5 Jahren schon mal gleich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand. Miroloy, über den Titel bin ich erstmal gestolpert und habe erst, nachdem ich mit der Geschichte schon durch war, nachgeschaut, was der Name bedeutet, weil ich dachte irgendwie, das wird ein Name sein und so, dann taucht es immer wieder auf. Und dann habe ich mich dadurch zur Aufmerksamkeit gezwungen, weil ich dachte, das wird schon irgendwann erklärt. Hätte ich mal lieber gleich nachgeguckt, dann wäre mir vieles vielleicht oder einiges vielleicht ein bisschen
leichter gefallen. Aber ich glaube, es wird erklärt, oder, im Buch?
Also ich habe es nachgeguckt, ein von Frauen gedichtetes und gesungenes Klagelied für einen Verstorbenen. Und dieses Klagelied wird vor allen Dingen in der griechisch-orthodoxen Kirche gesungen. So, Miroloy, ein Totenlied, singt die Protagonistin in diesem Buch in 128 Strophen, vielleicht für sich selbst oder vielleicht doch auch auf das Leben, vielleicht auf ihr nächstes Leben, das für sie hoffentlich umso viel lebenswerter wäre als das gegenwärtige. Denn diese Geschichte fängt ausgesprochen düster an. Diese Protagonistin, ich nenne sie jetzt erstmal so, wird als Baby mitten im Regen in einem kleinen Karton vor die Tür eines Priesters gelegt. Kein Mensch weiß, wo sie herkommt, wer ihre Eltern sind. Und sie ist von Anfang an ein Nichts. Und deswegen bekommt sie auch keinen Namen. Höchstens Schimpfnamen wie Eselzure oder Nachgeburt der Hölle. Sie wird Unglück bringen, davon sind die Dorfbewohner in dem Dorf, in dem sie aufwächst, fest überzeugt. Das kleine Mädchen wächst dann bei diesem Priester auf, der so liebevoll wie eine Tochter erzieht, aber alles daran setzt, dass die Dorfbewohner, die Dorfgemeinschaft diese Nähe zwischen dem Mädchen und dem Mann nicht mitkriegen. Das könnte ihr schaden, denn schließlich bringt ihr ja auch das Lesen und das Schreiben bei. für Frauen in diesem Dorf strengstens verboten. Das Dorf heißt Schönes Dorf, aber nichts ist schön in diesem Dorf, wenn man mal von der traumhaften Lage absieht, auf einer einsamen Insel, irgendwo im Mittelmeer, abgeschnitten von der Zivilisation, kein Strom, kein fließend Wasser, also kein Radio, das haben die noch nie gehört, kein Fernsehen. Die Männer haben das Sagen, die Frauen fügen sich, sie sind den Männern untertan. Und ein Ältestenrat bestimmt die Geschicke der Menschen, wer dagegen verstößt oder sich widersetzt, kommt an einen Pfahl mitten auf dem Dorfplatz. Und einmal hat sich das Mädchen einem Jungen widersetzt, der sie anfassen wollte, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Und zur Strafe wird sie einen Tag und eine Nacht an diesem Pfahl gebunden. Und danach, auch das gehört zur Strafe, wird ihr mit einem dicken Olivenast ein Bein zertrümmert. Und fortan hinkt sie, eine von vielen Narben, die das Leben in der barbarischen Dorfgemeinschaft bei ihr hinterlassen wird. Dieses Mädchen wird irgendwann mal Alina heißen, ein Name, den ihr ein junger Priester gibt. Die beiden verlieben sich ineinander, was natürlich keiner wissen darf. Und dass das nicht gut ausgehen kann, das wird schnell klar. Und das war für mich genau die Stelle, an der ich nicht weiterlesen wollte, weil ich, obwohl es ja nur ein Roman ist, mich der Brutalität der Ereignisse fast schutzlos ausgeliefert gefühlt habe beim Lesen. Ich wollte nicht dabei sein, ich wollte es nicht lesen. Ich habe vorgeblättert, also weiter nach hinten geblättert. Ich habe nicht die letzten, die ja sehr, sehr wichtig sind, die letzten 5 Seiten, die habe ich nicht gelesen.
Du hast das Ende des Buches nicht gelesen?
Doch, ich habe das ganze Buch gelesen, aber ich wollte an der Stelle, wo klar war, es passiert diesen beiden Liebenden vermutlich was ganz Schlimmes. Da wollte ich nicht mehr weiterlesen. Ich habe mir echt überlegt, ob ich dich anrufen soll und sagen soll, Mona, es geht nicht.
Aber kannst du das erklären, warum? Weil eigentlich bin ich ja immer diejenige, die sagt, zu brutal, zu brutal. Und das zum Beispiel, da hätte ich im Leben nicht weit überblättert, weil ich so an dieser Geschichte und an dieser Stelle hing und dachte so, nein, 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 nein.
Ich wollte einfach nicht das, was Schlimmes passiert, weil ich so viel Mitgefühl hatte sowieso mit dieser Alina und was sie alles gestemmt hat und wie sie sich widersetzt hat und was sie alles hingenommen hat. Und ich habe nicht nur mitgefühlt, ich habe fast schon mitgelitten. Und ich wollte diesen Druck ein bisschen rausnehmen. Also es wäre schade gewesen, denn es lohnt sich, dieses ganze Buch sowieso zu lesen. Aber es lohnt sich auch, dieses Ende zu lesen. Bei aller Grausamkeit und Düsternis, finde ich, wohnt diesem Roman eine stille Zärtlichkeit inne. Ein Buch, das vom Mut erzählt, mit dem eine Frau die Angst überwindet, von der Hoffnung, die allen Zweifeln innewohnt, von Menschen, die noch wissen, was Menschsein eigentlich bedeutet, die sich sorgen, sich kümmern, die andere beschützen, sich gegen das Unrecht stellen. Ein paar gibt es in diesem Roman, die aufbegehren gegen diese herrische, barbarische Dorfgemeinschaft. Menschen, die dem Mädchen helfen. Da ist einer dabei, der Müller. Mhm. Und das sind immer nur ganz kurze Passagen, aber die sind gleichzeitig so, wie soll ich sagen, so tröstend, weil man denkt, wenn es hart auf hart kommt, ist der Müller
ist da.
Mhm. Und das ist er auch. Und diese Menschen, es gibt dann noch Maria, das ist eine ältere Frau, diese Menschen sind das Licht in der Finsternis, ein kleines Stück Himmel in dieser irdischen Hölle. Das Buch ist düster und es ist hell zugleich. Es ist nicht wirklich leicht zu lesen. Empfehlen möchte ich es dennoch. Eine etwas zögerliche Empfehlung, weil ich mich eben so schwer getan habe mit diesem Mitleidempfinden. Aber es ist ganz sicher eine Empfehlung. Und wenn ich sage, es ist schwer zu lesen, meine ich nicht die Geschichte an sich. Also da rutschst du sofort rein. Du brauchst 3-4 Seiten, bis du dich an den Ton gewöhnst. Und dann bist du drin. Und ich glaube fast, dass ich es in einem Rutsch, also vielleicht mit einer Nacht dazwischen oder so, gelesen habe. Also wirklich Miro Loy von Karin Köhler. Tolles Buch.
Ich dachte, jetzt kommst du noch auf die Sprache, weil die ja schon so besonders ist, weil du jetzt gesagt hast, es ist nicht schwer zu lesen, weil die Geschichte schwer ist. Aber ich fand schon, ich teile natürlich komplett die Begeisterung und kann da auch gleich von meiner Seite noch was zu sagen. Aber vielleicht an dieser Stelle, dass wir noch kurz eingehen auf die Sprache, weil es ja schon sehr besonders ist, wie Karin Köhler mit Sprache umgeht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Buch gelesen habe mit so vielen Begriffen, die ich nicht kannte und kennengelernt habe. Durch die Augen oder durch den Mund einer ja, 16-Jährigen, die recht naiv und auch in recht naiver Sprache einen durch diesen Text führt.
Sie nennt zum Beispiel den Priester, der sie gefunden hat. Sie nennt ihn ihren Finder. Das sind so schöne Ausdrücke. Es gibt noch ein paar mehr, die mich aber gar nicht so, wie soll ich sagen, so begeistert haben, wie sie dich begeistert haben. Was ich ganz toll fand, wie sie ganz vorsichtig einem zeigt, in welcher Zeit die Geschichte möglicherweise spielt. Weil das habe ich mich am Anfang gefragt, wo ist die Insel? Habe ich wieder irgendwas überlesen? Und dann gibt es ein Kapitel, das besteht überhaupt nicht aus Sätzen, sondern es besteht nur aus Wörtern und geht so über mindestens anderthalb Seiten. Und da kommen so Worte hin vor wie Toaster, Weltmeisterschaft, Telefon, Brille, Gebiss, Fernseher. Und da weiß man, das ist nicht das Mittelalter, das ist Neuzeit, das ist vielleicht sogar unser 21. Jahrhundert. Und das finde ich toll, dass das so, also dass dir mit solchen schönen sprachlichen Kniffen das nahegebracht wird, das hat mich beeindruckt.
Ja, das ist sehr smart von ihr gemacht, finde ich, weil sie natürlich viele Probleme unserer Zeit heute anspricht. Also ne, so Patriarchat, Feminismus, Religion, Glaube, Ausgrenzung und so, all das spielt ja da eine große Rolle, Revolutionen und so, auf die Spitze getrieben. Und das kann sie auf die Spitze treiben, weil sie diese Insel erfindet. Und was ich auch so schön finde, weder richtet sich diese Kritik einer Religion entgegen, einem Volk, einer Kultur, sondern sie vermischt da ja alles. Also das Essen zum Beispiel ist mal so ein bisschen eher in die orientalische Richtung, mal griechisch. Die Namen, da heißt einer Jakob Jakobsson, das ist dann wieder eher skandinavisch. Dann kommt immer so ein Händler und der bringt dann zum Beispiel auch einen Fernseher und die Dorfgemeinschaft zerschlägt diesen Fernseher und nimmt den auseinander, weil die das einfach nicht kennen. Da checkt man dann auch wieder, das muss zu einer Zeit sein, wo es Fernseher schon gibt. Und das ist so, wie du sagst, es baut sich wie so ein Puzzle langsam zusammen, dass man checkt, okay, irgendwo im Mittelmeer, wahrscheinlich so im griechischen Raum. Ich glaube, Karin Köhler hat auch auf einer griechischen Insel lange geschrieben an dem Buch. Also da die Einflüsse und wahrscheinlich so 20. oder 21. Jahrhundert. Aber gesagt wird es nie.
Genau, gesagt wird es nicht. Und ich habe mir beim Lesen immer mal wieder wirklich den Kopf darüber zerbrochen, wo die Geschichte spielt, in welchem Land, ob es versteckte Hinweise gibt auf eine Gesellschaft wie in Afghanistan, wo die Frauen weggesperrt werden und von Bildung und Lernen ausgeschlossen sind, eine brutale Männergesellschaft wie die der Taliban, ob es feine Hinweise sind, wenn das Gesetzbuch, nachdem man in diesem schönen Dorf lebt, Korabel heißt. Eine Mischung aus Bibel und Koran, ob man das vielleicht herauslesen soll. Hätte ich mal gleich am Anfang, wo die Geschichte vom Verlag kurz zusammengefasst wird, richtig aufgepasst, wäre ich klüger gewesen. Da steht dann nämlich, das Dorf ist ein Ort, der nur in der Literatur existiert und dennoch allgegenwärtig ist. Und das bringt es auf den Punkt. Und es hilft wirklich, wenn man das vorher liest und vorher weiß.
Ja,
das
genau.
Ist ganz
also sie schafft da einfach ihre eigene Welt, um nicht zu sehr oder um nicht zu nah dran zu sein an unserer Welt. Und trotzdem ist sie es mit dem, was sie da schreibt. Was ich ganz besonders fand bei diesem Buch, ich habe es gelesen, als es rauskam, 2019. Wir haben dann Karin Köhler auch eingeladen. Sie war zu Gast bei mir in 1 Live Stories. Und das war eins der Bücher, wo es eine riesen Debatte drum gab. Ich weiß nicht, ob du da mal so ein bisschen eingestiegen
bist. Ich habe die Rezension in den Feuilletons gelesen.
Wow.
Und das war, also die Männer haben gesagt, was ist das denn? Und die Frauen haben gesagt, tolles Buch.
Genau so war es. Also da gab es Verrisse. Holla die Waldfee. Ja. Also da habe ich echt gedacht, Leute, ihr habt alle ein ganz großes Problem. Also,
einer hat sinngemäß gesagt, wenn das Literatur ist, dann gut Nacht.
Ich habe es mir hier rausgeschrieben, Tagesspiegel war das. Es gab eine ganz heftige, wirklich fast würde ich sagen, fast beleidigende Rezension im Deutschlandfunk von einem bekannten Kritiker. Und dann im Tagesspiegel auch ein Mann, der hat damals geschrieben, das ist alles so unwahrscheinlich und selbst als literarische Zukunftsvision, die mit Regressionen in die düstere Vergangenheit spielt, nicht wirklich plausibel. So verfehlt die überdeutliche Kritik am Patriarchat ihr Ziel, denn über die komplizierten Geschlechterverhältnisse unserer Zeit vermag die allzu simpel gestrickte Klage über die Barbarei religiöser Fanatiker nur wenig auszusagen. Und dann denke ich mir so, aber warum ist das denn jetzt gerade dein größter Kritikpunkt? Warum misst du denn eine Geschichte daran, die offensichtlich fiktiv ist, nur anhand des Faktes, ob das jetzt vergleichbar ist mit unserer Zeit? Und dann dieser im Deutschlandfunk, das, was du gehört hast, finde ich auch krass. Miroloy ist ein naives Jugendbuch für Leserinnen ab 14 Jahre, das sich als Erwachsenenlektüre tarnt, mit Hilfe der Spitzenplatzpositionierung des Hansa-Verlags. Und dann wird die Frage gestellt, ist das Literatur? Und wenn ja, wann hat sich unser Maßstab verändert?
Das ist unglaublich, oder?
Sag mal, kommt doch jetzt mal kurz runter und lasst eine Geschichte Geschichte sein und freut euch, wenn das viele Menschen lesen und gut finden und kommt von eurem Thron runter. Aber ja, fand ich sehr spannend. Ich glaube, für die Autorin bestimmt auch nicht einfach, aber dieses Buch hat sehr viele Menschen gefunden, wie uns zwei auch, die es sehr mochten und das vielleicht auch einfach anders gelesen haben dann.
Ich möchte noch eine Kleinigkeit erwähnen, diesem Buch ist vorangestellt ein Zitat von Hannah Arendt. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Ein Satz, der mich verwirrt hat, je länger und häufiger ich über ihn nachgedacht hatte.
Irgendwie. Man verliert sich in diesem Satz total. Es ist wie ein Knoten im Kopf. Also was er bei dieser Hauptfigur ganz klar ist, dass sie irgendwie gefangen ist in diesem System, in dem sie gehorchen muss und sich dann aber im Laufe der Zeit, man wird ja wirklich Zeuge von so einer Art Revolution und das finde ich auch so schön, dass gerade Lesen und Schreiben so der Anstoß ist.
Da gibt es tolle Stellen, dahin, wo das beschrieben wird, wie plötzlich die Welt ganz weit ist, obwohl sie in einem kleinen Zimmer
liegt. Ja, und dieser Bethausvater, dieser Priester, bei dem sie da aufwächst, der sagt auch an einer Stelle, es gibt Dinge, wenn du sie einmal kannst, dann wirst du sie nie wieder nicht können. Das ist eine meiner Lieblingsstellen im Buch. Und dann sagte er, wenn du einmal lesen kannst, wirst du nie wieder nicht lesen können. Selbst wenn du es möchtest. Ja. Die ganze Welt, du kannst dann nicht mehr auf Buchstaben gucken und sie nicht lesen. Ja. Und am Ende steht da eine ganz andere Person als am Anfang des Buches.
Und das Ende, um das nochmal zu sagen.
Heftig, ne?
Ist heftig, weil man nicht weiß, geht das jetzt gut aus oder geht es nicht gut aus. Und das finde ich toll, dass es offen bleibt. Also, dass es nicht plötzlich am Ende so eine, aber alles wird gut und man weiß es nicht.
Absolut. Also, tolles freut Buch. Mich total, dass du es auch so mochtest und eine große Empfehlung auch fürs Hörbuch, dass Karin Köhler selbst liest, sehr, sehr gut liest. Und häufig ist es ja dann auch nochmal anders, wenn eine Autorin gut lesen kann und es selbst liest, dann versteht man auch erst, wie sie manche Betonungen so gemeint hat beim Schreiben. Also, das lohnt sich auf jeden Fall.
Super.
Auch ein Tipp. Dann kommen wir zu deinem Buch, was du mir empfohlen hast. Das heißt Die Unvollkommenheit der Liebe und kommt von der amerikanischen Bestseller-Autorin Elizabeth Stroud. Und als du mir das Buch vergangene Woche empfohlen hast, habe ich dir doch gesagt, ich habe schon mal ein Buch von ihr gelesen. Mhm. Und du hast dann vermutet, dass es Mit Blick aufs Meer war. Damit hat sie 2009 den Pulitzer-Preis gewonnen. Das habe ich mir dann durchgelesen, also den Klappentext, und habe gesagt, nee, das war es nicht. Dann habe ich mir ihre ganzen anderen Bücher genauer angeguckt online. Ich habe das Buch nicht gefunden, was ich gelesen habe, bis ich angefangen habe, dieses hier zu lesen und gemerkt habe, ja, das war's. Aber ich habe es noch, bevor es hier in Deutschland erschienen ist, auf Englisch gelesen, 2017, glaube ich.
Und warum?
Da waren wir in London und waren bei einem Footballspiel der NFL und ich war krank. Und dann hat mir mein Mann gesagt, wie lange so ein Footballspiel geht. Und ich dachte, ach du Scheiße, ich kann nicht ohne Buch in dieses Stadion gehen, weil wenn mir langweilig ist und ich habe Ohrenschmerzen, dann mache ich mir Stöpsel rein.
Du hast in einem Footballstadion.
Ja. Und dann bin ich in Kensington in so eine ganz, ganz kleine Buchhandlung. Ich hatte kein Buch mit. Und dann hat mir die Buchhändlerin dieses Buch empfohlen. Und dann saß ich mit diesem Buch, das auf Englisch auch noch ganz anders heißt, nämlich My Name is Lucy Barton. Deswegen bin ich da auch nicht, habe ich das nicht connected, bin ich dann da in dieses, ich weiß nicht, ist das Tottenham Stadium?
Habe ich vorhin gesagt, dass ich dich gerne mit zum Fußball spielen
möchte? Ich werde kein Buch mitnehmen. Aber ganz ehrlich, beim Fußball wird ja auch nicht alle 20 Sekunden Pause gemacht. Und das war sehr lang. Auf jeden Fall, da habe ich dieses Buch gelesen, konnte es jetzt trotzdem nochmal komplett neu genießen, weil jetzt natürlich ganz andere Umstände und ein ganz anderes Setting und eine ganz andere Sprache und auch ein bisschen älter und so weiter. Hier erzählt in diesem Buch eine angehende Schriftstellerin, Lucy Barton, von einer Zeit, in der es ihr überhaupt nicht gut ging. Sie lag 9 Wochen lang in New York im Krankenhaus. Aus ihrem Zimmer konnte sie das Chrysler Building sehen. Das erfahren wir direkt im 2. Satz und das taucht dann auch immer wieder auf. Und eigentlich ist sie in dieses Krankenhaus eingeliefert worden wegen einer absoluten Routine-OP. Ihr Blinddarm wurde operiert und danach wurde es aber einfach nicht besser. Sie hat hohes Fieber bekommen, ist immer mehr abgemagert, konnte nichts bei sich behalten. Keiner wusste, was sie hat und wie es weitergeht mit ihr. Und deswegen musste sie da eben so lange Zeit bleiben. Ihr Mann William ist zu der Zeit überfordert mit allem, mit dem Haushalt, mit seiner Arbeit, mit den Kindern. Die beiden haben 2 Töchter und deswegen ruft er heimlich Lucys Mutter an, zahlt ihr den Flug und plötzlich sitzt sie am Krankenbett von Lucy, Jahre nachdem sie sich zuletzt gesehen haben. Sie bleibt 5 Tage und Nächte, die verbringen sie zusammen. Die Mutter wehrt sich vehement dagegen, ein Zustellbett zu bekommen, also sitzt die ganze Zeit wirklich da auf ihrem Stuhl am Ende des Bettes und wacht über ihre Tochter. Und durch Lucys Erzählung aus diesen Tagen und auch aus ihren Reflexionen und Rücksprüngen in die Vergangenheit lernen wir ein Gefüge kennen, das so ganz anders ist als jedes Mutter-Tochter-Konstrukt, was ich bisher kannte. Also es ist so ein wackeliges Gebilde irgendwie, das glaube ich weder Lucy noch ihre Mutter auch so richtig greifen können. Mal wirkt der Umgang der beiden ganz unbeschwert und verbunden und leicht, wenn sie zum Beispiel über Menschen aus ihrem Dorf früher reden und darüber fachsimpeln, was so aus denen geworden ist. Die Mutter fängt oft einfach an zu erzählen, während Lucy da in ihrem Bett liegt und alles aufsaugt, was sie so hört von ihrer Mutter. Aber ganz schnell wird klar, es gibt eben auch noch eine andere Seite. Eine, die von Traumata und schlimmen Belastungen aus der Kindheit geprägt ist. An einer Stelle sagt Lucy zum Beispiel, ich fürchte, es könnte schwer zu verstehen sein, dass meine Mutter die Worte »Ich habe dich lieb« nicht über die Lippen brachte. Ich fürchte, es könnte schwer zu verstehen sein, dass mir das nichts ausmachte.
Die Stelle habe ich mir auch angeschaut.
Da saß ich da und habe wirklich innegehalten, dachte so, ja, krass, das fasst genau das zusammen, was ich auch beim Lesen für ein Gefühl hatte, wie das so ist zwischen den beiden.
Ich weiß nicht, ob ich da dazwischen gehen kann, aber es gibt ja ganz am Ende des Buches, liegt die Mutter im Sterben und sie geht, besucht ihre Mutter dann in dem kleinen Ort und geht da ins Krankenhaus und sie weiß, sie wird ihre Mutter nicht mehr lebend sehen und sie sagt, Mami, ich hab dich lieb.
Und wartet.
Und wartet und die Frau, die Mutter ist bei Bewusstsein und es passiert nichts und sie geht noch, sie kehrt ihr dann den Rücken zu und geht Richtung Tür und sagt es nochmal, Mami, ich hab dich lieb und Herzzerreißen ist so ein großes Wort.
Ja, da geht schon so ein kleiner Riss durchs Herz. Man hört es richtig so und denkt so, oh Gott, wie schlimm muss das sein?
Und was ich toll finde, aber da kommen wir gleich drauf, mit welch kargen Worten das trotzdem rüberkommt, das finde ich toll.
Ja, genau, zu der Sprache komme ich gleich. Ich fand erstmal noch bemerkenswert, also diese Ambivalenz, die ich gerade beschrieben habe in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, die ist die ganze Zeit da. Und ich hatte auch komischerweise, ich kann es nicht besser beschreiben, ich hatte ein Unverständnis für deren Beziehung, das trotzdem Sinn ergeben hat irgendwie. Also ganz absurd.
Ist gut beschrieben, genauso.
Und deshalb so genial und ganz langsam, aber trotzdem so richtig kraftvoll brechen dann Lucys verdrängte Erinnerungen in diesen Tagen mit ihrer Mutter auf. Wir erfahren, dass sie in großer Armut aufgewachsen ist, dass ihre Familie ausgegrenzt wurde in dem Ort, in dem sie gelebt haben. Der Vater war psychisch kriegsgeschädigt und hat seinen Kindern Schlimmes angetan. Zum Beispiel seine Tochter im Auto eingesperrt regelmäßig, hat den Sohn vor den gesamten Menschen im Dorf irgendwie vorgeführt, als er mal die Kleider der Mutter anprobiert hat. Also wirklich psychisch und physische Gewalt und Misshandlung hat da stattgefunden. Und die Autorin Elizabeth Stroud, die erzählt das alles in Form von so kleinen Schlaglichtern und Fragmenten, die sich immer mehr zu einem großen Bild zusammensetzen, sodass du es greifen kannst, ohne dass sie einem sagt, wie die Dinge sind. Und das finde ich so gut, weil sie überlässt uns als Leserinnen und Lesern die komplette Interpretation. Mhm. Und man macht die aber auch gerne und versteht das immer mehr. Es fällt mir aber total schwer, das jetzt zusammenzufassen und zu erklären, weil es, glaube ich, zu komplex ist, um das zusammenzufassen. Und das finde ich auch einen super guten Move und eine gute Idee. Sie bringt noch eine Ebene rein, indem sie davon erzählt, dass Lucy in diesem Buch, diese angehende Schriftstellerin, einen Schreibworkshop besucht bei einer sehr viel erfolgreicheren Autorin, der sie dann auch Teile dieses Textes gibt, den wir hier lesen, und sagt, hey, das soll mein Buch werden, was sagst du? Und diese Autorin, die sagt dann Folgendes, also die fasst den Inhalt des Buches, das wir hier lesen, so zusammen. Ihre Geschichte handelt von Liebe. Sie schreiben über einen Mann, der jeden einzelnen Tag seines Lebens zerquält wird von dem, was er im Krieg getan hat. Sie schreiben über eine Ehefrau, die bei ihm geblieben ist, weil das in dieser Generation so üblich war. Und diese Frau kommt zu ihrer Tochter ins Krankenhaus und erzählt zwanghaft von lauter kaputten Ehen. Sie merkt es selbst gar nicht. Es ist ihr überhaupt nicht bewusst. Sie schreiben über eine Mutter, die ihre Tochter liebt, unvollkommen, weil alle nur unvollkommen lieben können.
Toll.
Und das ist ja so gut. Eine Geschichte, die rezensiert wird in der Geschichte, und das ist auch wieder Teil der Geschichte. Also wow. Echt wow.
Also ich habe es ja ausgesucht wegen Narben, und als ich es jetzt nochmal gelesen habe, habe ich vielleicht auch noch eher auf Narben geachtet, die in diesem Buch geschlagen werden. Die Narbe, eine, die mich sehr beeindruckt hat, weil mir das ähnlich geht, das Weinen der Kinder. Also sie sitzt, die Eltern haben keine Zeit, müssen beide arbeiten, die großen Geschwister gehen schon in die Schule, und sie ist halt klein, und der Vater sperrt sie im Pickup ein. Und
ja, das
sie
meint ja gerade, im Auto regelmäßig.
Und sie hat unglaubliche Angst, und irgendwann ist auch noch eine Schlange mit da. Und ich weiß, weil das nicht das erste Buch über Lucy Barton ist, da gibt es noch eins davor, und die Schlange steht für sexuellen Missbrauch. Ihr Vater hat sie auch sexuell missbraucht. Ach, krass. Das lässt sie da, aber sie kann zum Beispiel, das ist eine Narbe, die geblieben ist, sie kann das Wort Schlange nicht mehr hören. Die sagt auch in dieser Geschichte, Mama, bitte sag's nicht, ich kann dieses Wort nicht hören. Und sie sitzt in diesem Auto, dieses kleine Mädchen, die kleine Lucy, und sie weint ganz schrecklich, und sie wünscht sich, dass jemand ans Fenster kommen möge, ans Autofenster, und sie da rausholt. Und sie sagt, sie beschreibt es sehr schön, die Eltern, wenn geheult wurde oder geweint wurde zu Hause, war das ganz schrecklich. Sie durften nicht weinen, das hat alles immer nur noch schlimmer gemacht. Und wenn sie heute Kinder weinen hört, dann kann sie das gar nicht aushalten. Dann steigt sie aus der U-Bahn aus, weil sie dieses Herzzerreißende, wenn es keinen Grund gibt, wenn nur dem Kind das Herz schmerzt, weil es aus irgendwelchen Gründen, ich sag's jetzt mal so ganz platt, keine Liebe spürt oder keine bekommt. Und das ist so, das ist eine Narbe, die aus dieser Zeit bei ihr geblieben ist. Und die zweite, die mich sehr beeindruckt hat, dieses Gefühl, auf die Güte, so nennt sie das, auf die Güte anderer angewiesen zu sein. Also das macht sich in dem Krankenhaus, da wird sie betreut.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann sagst du es. Eine total besondere Beziehung, die sie da beschreibt,
ja,
zwischen sich und dem behandelnden Arzt. Und ich hätte es nicht Güte genannt, aber vielleicht ist das bessere Wort. Ich glaube, es ist einfach so diese Suche nach Liebe, weil auch ganz oft sagt sie zu Menschen, von denen sie erzählt, denen sie begegnet, ich liebe diesen Mann.
Ja.
Das sagt sie immer zum Beispiel über diesen Arzt, der eine sehr intime, eine sehr nahe Beziehung zu ihr aufbaut. Zumindest empfindet sie das so. Vielleicht, ich habe dann auch gedacht, vielleicht hat der Arzt das gar nicht so empfunden, sondern für sie war das einfach so, da ist jemand, der kommt immer und sieht nach ihr, wünscht ihr ein schönes Wochenende und kommt dann trotzdem Samstag, Sonntag vorbei, ja, misst dann Fieber, und an einer Stelle begutachtet er ihre sichtbare Narbe, ihre OP-Narbe, ihre Blinddarm-OP-Narbe, und da heißt es, die Narbe verheilt gut, sehr schön heilt das, sagte er, und ich sagte, ja, ich weiß. Und dann lächelten wir beide, weil darin eine tiefere Bedeutung enthalten schien, dass es etwas anderes als die Narbe sein musste, was meiner Genesung im Weg stand. Und es gibt immer diese kleinen Momente zwischen denen, in denen klar wird, da ist einfach ein Mensch, und diese fehlende Liebe aus der Kindheit und all das, was da passiert ist, hat eben diesen tiefen Riss hinterlassen, der diese Suche nach Nähe und nach gesehen werden so sehr hervorbringt.
Und dieses Wort Güte, das hat sie selbst benutzt und das finde ich, also ist nochmal ein schönes anderes Wort für Art von Liebe. Mhm. Also gut zu jemand sein, das steckt ja da drin. Und was auch immer ganz deutlich für die Narbe, die geblieben ist, die Narbe sich zu blamieren, weil sie in einem Elternhaus ohne Bildung aufwächst. Aber sie lernt wie verrückt und sie ist sehr intelligent und sie kann aufs College gehen und dann geht sie aufs College. Und im College hat sie ganz große Angst, dass sie einfach aufwachen könnte und feststellt, das ist nur ein Traum. Ich bin auf dem College, aber jetzt wache ich auf und lebe wieder in diesem Drecksloch, wie sie auch das Haus, das Heruntergekommene nennt, in dem sie mit ihren Geschwistern aufgewachsen ist. Und sie durften nicht Fernsehen und sie durften nicht ins Kino. Und das kommt 30 Jahre später, kommt es dann noch, wenn irgendwie Menschen von früher erzählen und sagen, Mensch, hast du damals diesen Film gesehen? Und sie kann nicht sagen, dass sie den nicht gesehen hat, weil überhaupt nie Geld für Kino da war. Und ihr Mann versucht sie dann zu retten mit irgendwelchen Ausreden und so. Und das ist so, du sitzt dabei, du liest und du krümmst dich innerlich auch so ein bisschen, weil du ahnst, wie schlimm es für sie sein muss.
Es gibt eine Stelle im Buch, die leitet jetzt eigentlich wirklich perfekt hin, auch zu der Frage, um die es in unserer Rubrik geht. Es gibt nämlich eine Passage, da bringt eine Krankenpflegerin, die haben übrigens auch alle super witzige Namen im Buch, Reiswaffel und Zahnweh und so. Ich glaube, Zahnweh bringt eine Klatschzeitschrift und genau. Die Mutter lehnt diese Zeitschrift ab und Lucy sagt dann, ich würde sie gerne lesen und versteckt sie dann in der Schublade für den Fall, dass der Arzt reinkommt und dann sagt sie, darin waren wir gleich, ich und meine Mutter, beide mochten wir nicht nach unserer Lektüre beurteilt werden und während sie das Blatt nicht einmal anrührte, wollte ich nur nicht damit erwischt werden.
Das ist die perfekte Überleitung zu
eine Frage, zwei Seiten.
Und da hat Patricia geschrieben, liebe Christine, liebe Mona, euer Podcast ist ganz schnell zu einem meiner Lieblingspodcasts geworden.
Juhu.
Ich verpasse keine Folge und mein Bücherwunschzettel wächst beim Hören ganz oft an.
Juhu.
Doppeljuhu. Nun hätte ich eine Frage, von der ich gerne eure zwei Seiten hören würde. Wenn ihr in der Öffentlichkeit lest, zum Beispiel in Bus und Bahn, achtet ihr dann besonders darauf, was ihr lest? Oder gibt es Bücher, die ihr nicht in der Öffentlichkeit lesen würdet? Meine Hauptlesezeit ist tatsächlich in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit. Aber manche Bücher lese ich da ungern, zum Beispiel solche, die mich emotional besonders auffühlen. Aber oft frage ich mich auch, wenn mir jetzt jemand über die Schulter schaut und mitliest, was denkt er dann wohl von diesem Buch und damit von mir als Leserin? Denn das mache ich selbst gern in der Bahn, schauen, was andere lesen. Ich finde, das ist eine wirklich fabelhafte schöne Frage.
Eigentlich sind es ja zwei und wir können es ja so durch zwei teilen. Einmal erstmal die Frage, wie ist es bei uns, wenn wir lesen und dann hinterher, wie es ist, gucken wir bei anderen, was die lesen. Wie ist das bei dir? Achtest du, fährst du überhaupt noch Bahn?
Ich fahre noch Bahn, auch wenn ich schon so oft zu spät gekommen bin. Ich lese in der Bahn oft Zeitung, was heißt oft immer? Also Süddeutsche Zeitung und was man halt so liest.
Unpraktisch.
Die ist total unpraktisch, aber ich finde das gut. Kann ich was rausreißen, wenn ich irgendwie so. Als ich noch dachte, ich müsste angeben.
Hattest du mal ein Angeberbuch dabei?
Nein, habe ich das Buch im Zug oder wo ich dann auch immer saß, am Strand oder so, so gehalten, dass man den Titel lesen konnte. Ich musste mal für ein Buch den Zauberberg von Thomas Mann lesen und da habe ich das Buch, das weiß ich noch genau, das ist mir schrecklich peinlich, aber vor dir ist mir eigentlich nichts peinlich. Und dann habe ich das Buch wirklich so gehalten, ja, dass wenn mir jemand im Zuggang entgegenkam, dass man sehen konnte, die Westermann liest den Thomas Mann oder die nicht die Westermann, die Frau liest Thomas Mann, muss ja wohl eine Intellektuelle sein.
Aber du hast es jetzt gerade gesagt, als wäre das Jahrzehnte her, den Zauberberg hast du gelesen vor 3 Jahren oder so.
Ja, vor 3 oder 4 Jahren, weil ich ihn in meinem eigenen Buch verwurschten wollte. Und ich habe früher Parimatsch gelesen und also wirklich ganz früher, so sag mal, noch fast noch vorm Abitur. Und wenn ich Schule geschwänzt habe, bin ich in Café gegangen und habe Parimatsch.
Sag nochmal, was ist das?
Schule schwänzen?
Nein. Parimatsch.
Parimatsch ist so eine Illustrierte, die ist, ja, hat ein bisschen überdimensioniertes Format und war damals, das war die Zeitung, die man gelesen hat.
Also ist das so eine Klatschzeitung oder was?
Ja, aber ein bisschen intellektueller. Also nicht, sagen wir mal, nicht die bunte, sondern sagen wir mal eher so eine Mischung aus Stern und Spiegel, aber auch mit Promi-Fotos und so. Und ich wollte, das, was da drin war, war mir eigentlich wurscht. Ich wollte einfach, dass man mich für eine Französin hält. Und dass ich dann nicht im Café das auch noch mit dem französischen Akzent mein Brötchen und meinen Kaffee bestellt habe.
Aber ich glaube, die Hälfte der Käufe, zum Beispiel der Vogue oder so, sind nur von Menschen, die dann gerne irgendwo hinlegen und gerne Vogue-Leserin sind oder so. Bei mir war es mal andersrum. Durch Zufall aber, und es ist aber, ich denke da noch so oft dran zurück, ich bin, als ich 13 war oder 14, bin ich in den Urlaub mitgenommen worden von einem Arbeitskollegen meines Vaters. Also meine Eltern waren schon im Urlaub und ich musste nachreisen und zufällig ist dieser Arbeitskollege mit seiner Frau auch in den Ort gefahren und dann haben die gesagt, ja klar, setz dich auf die Rückbank, wir können dich mitnehmen. Und ganz kurz davor habe ich gedacht, ich habe kein Buch, bin in die Buchhandlung und da war ganz kurz vorher 50 Shades of Grey rausgekommen und das lag da überall. Und dann habe ich nur kurz hinten drauf geguckt, ah, Liebesgeschichte wird hier richtig groß beworben, ach, nie was von gehört, habe das mitgenommen. Und dann saß ich bei diesem Arbeitskollegen und seiner Frau auf der Rückbank und habe dieses Buch gelesen, nicht viel, immer mal wieder. Und am Anfang passiert da ja noch nicht viel, da treffen die sich erstmal und so. Und hatte das dabei die ganze Zeit offen liegen, habe da gelesen und so. Und im Urlaub, Geschichte, als ich dann weitergelesen habe, habe ich gemerkt, was das für ein Buch ist. Seitdem frage ich mich, hat diese
die
Frau
haben nix gesagt.
Und haben dieser Mann und diese Frau das gecheckt, weil dieses Buch wird dann ja immer und immer bekannter und jeder kennt auch irgendwie dieses Cover. Und haben die dann gedacht, ah, die Frau Amesian Junior, was liest die denn?
Das finde ich groß, das ist eine großartige Geschichte.
Und es, seitdem, wenn ich diesen Titel höre von diesem Buch, das ich dann übrigens abgebrochen habe, weil ich es wirklich einfach schlecht fand, aber das wussten die ja da nicht. Seitdem denke ich mir, sind da
dass
jetzt zwei
Menschen...
Dass
die deinen Eltern auch nichts erzählt haben, das finde ich so.
Ich war 13, also da kam so das gerade raus.
Du hast irgendwann für eine, die Kunstfolge, die wir gemacht haben, hast du Florian Illies Zauber der Stille empfohlen und das habe ich im Zug gelesen.
Damit wird man ja gerne gesehen.
Damit wird man sehr gerne gesehen. Und dann ist eine Frau an meinem Platz stehen geblieben und hat gesagt, und das ist auch schön, wenn man als Bücherlesefrau dann erkannt wird, die hat gesagt, entschuldigen Sie, dass ich gerade Sie jetzt beim Lesen störe, aber ich wollte Ihnen sagen, wie toll Ihr Podcast ist und wie toll das ist, dass Sie immer wieder Bücher empfehlen und mit solcher Begeisterung. Und das ist dann schön, dass du, wenn du einfach mit Buch gesehen wirst, dass die Frau, das Buch, das Gesicht oder die Stimme oder was. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber diese Phase, in der ich irgendwie Bücher lesen muss, damit die Leute mich gut finden, die ist vorbei.
Ja, und es ist ja bei uns mittlerweile auch so, deswegen kann ich, glaube ich, dieses jetzt von meiner Seite aus gar nicht so für heute beantworten. Ich suche mir echt selten nur noch aus, was ich lese, sondern es ergibt sich durch Jobs, durch unseren Podcast, ja, durch Interviews, die ich vorbereite, welche Bücher ich lesen muss. Deswegen ist das für mich in dem Moment ein Arbeitsinstrument, auch so ein bisschen, das sich ergeben hat. Und es ist nicht so, guckt mal hier meine Auswahl oder oh mein Gott, das habe ich mir jetzt hier ausgesucht. Bitte schaut nicht auf den Titel, sondern ich weiß, es ist irgendwie, ich muss es einfach lesen gerade und das ist jetzt mein Buch. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total schön, wenn ich dann bei anderen sehe, und da kommen wir jetzt zu diesem, was andere lesen, wenn ich sehe, auch im Urlaub auf so Strand liegen oder so, da liegen Bücher, die ich kenne, die ich gelesen habe, die ich vielleicht auch rezensiert habe,
ja, genau,
bei denen ich mit den Autorinnen gesprochen habe, über die wir gesprochen haben, dann habe ich immer den Drang, zu den Leuten hinzugehen und zu sagen,
ja, genau,
das ist voll gut, das Buch, und so, ich kann ja Ihnen hier das und das empfehlen noch und so. Das habe ich schon, den Drang, und finde es aber total schön, das innerlich zu haben, mache ich natürlich nicht, weil es irgendwie so nochmal mehr zeigt, dass da so eine innere Begeisterung irgendwie ist, die auch im Urlaub nicht
halt. Den Drang habe ich, wenn ich auf dem Bahnhof bin, in Buchhandlung oder auf dem Flughafen, wo die Leute ja oft in letzter Sekunde, und dann sind ja so Urlaubsstapel, also Urlaubsbücher.
Willst du denen auch immer was in die
Hand
drücken?
Ja, wo ich da hingucke und denke, oh Gott, bitte nicht das lesen. Und wenn die dann irgendwie was Gutes in der Hand haben, also wie Miroloy oder die Unvollkommenheit der Liebe, dann würde ich gerne sagen, so wie, ich war neulich hier in so einem Klamottenladen und da hat eine Frau was ganz Schönes angehabt und dann habe ich ganz spontan gesagt, Mann, das steht Ihnen gut, das sollten Sie unbedingt kaufen.
Ne? Schön.
Ja, weil ich das so total wichtig finde, weil ich stehe ja auch oft da und denke, oh, wird es jetzt was oder wird es nicht? Und wenn da jemand ein gutes Buch oder manchmal, wenn die Leute suchen, würde ich gerne hingehen und sagen,
was suchen Sie denn? Kann ich Ihnen helfen?
Ja, oder ich würde Ihnen gerne was, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber ich glaube, dieses Buch könnte ich.
Aber manchmal, also so das in der Buchhandlung, wenn die Entscheidung noch nicht getroffen ist und zum Beispiel eine Buchhändlerin empfiehlt jemandem gerade was, manchmal sage ich dann schon, kann ich unterstreichen, ist wirklich gut.
Mache ich auch.
Auf jeden Fall kaufen. So. Und ich hatte letztens, du weißt, welche Bahnfahrt ich jetzt meine. Ich hatte an dem Tag, an dem wir zu Gast waren im Kölner Treff, die schlimmste Bahnfahrt meines Lebens. Ich habe für eine Fahrt, die eigentlich 2,5 Stunden dauert, habe ich 7 Stunden gebraucht. Und
bist gerade noch rechtzeitig gekommen.
Habe ich dich angerufen und gesagt, Christine, kann sein, dass du das heute Abend alleine machen musst. Ich stehe hier in Bielefeld und weine fast, weil es so schlimm ist. Und dann sind alle Menschen aus 3 verschiedenen Zügen in einen IC und dann standen wir so ganz gequetscht. Das heißt, 3 Stunden der Fahrt stand ich und das war ein Freitag. Und freitags sind ja oft Soldatinnen und Soldaten auch in Zügen, weil sie dann nach Hause fahren. Und neben mir stand eine Soldatin, die bestimmt 2 Köpfe größer war als ich, sehr muskulös, sehr hart in ihren Gesichtszügen und in ihrem gesamten Verhalten. Die hat sich zum Beispiel nie irgendwo festgehalten, sondern hatte so einen festen Stand und ich wackelte da mit meinem Koffer hin und her und war so hippelig und die war einfach, also der Inbegriff von ernst und starr so in ihrer Art. Und dann hat sie irgendwann ihren E-Reader rausgeholt und hat angefangen zu lesen. Und ich habe neben ihr gestanden, habe die ganze Zeit gedacht, ich würde so gerne wissen, was du liest.
Und hast gefragt?
Nee, ich habe kurz davor, aber wirkte wirklich sehr, sehr einschüchternd, kann man sagen. Und dann irgendwann sind aber Menschen eingestiegen und sie musste sich so zur Seite drehen, hat sich am Koffer abgestützt und das Buch so gehalten. Und dann habe ich so den Kopf geneigt und ein bisschen gelesen.
Und
was lese ich? Auf einer Seite 6-mal das Wort Vampir.
Ach nein.
Die hatten Vampir-Liebesroman gelesen. Christine, ich...
Der Hammer.
Da stand irgendwie so der Satz, ich bin ein Vampir, sagte er.
Oh nein.
Und sie nickte. Oder so.
Wie toll. Aber don't judge a book by its cover. Es geht
genau das.
Gilt auch für Menschen gilt es ja auch.
Und danach wirkte sie gar nicht mehr so ernst auf mich.
Toll. Schön. Also super schöne Frage von
Liebe
Patricia.
Liebe Grüße, falls sie
zuhört. Dank.
Patricia und auch die Vampirsoldatin.
Ja, das wäre schön, wenn die das jetzt hören würde.
Auch ein guter Buchtitel, die Vampirsoldatin.
So, nächste Folge ist Schuld. Ich bin schon jetzt sehr gespannt. Möchtest du dein Buch zuerst vorstellen?
Kann ich gerne machen. Ich empfehle dir das Buch Der Mauersegler von Jasmin Schreiber. Da geht es nämlich um jemanden, der etwas getan hat, das so große Schuldgefühle bei ihm auslöst, dass er daran fast zerbricht. Er flüchtet vor der Polizei, vor seiner Familie und auch ein bisschen, also sehr vor seinen eigenen Gefühlen nach Dänemark. Und da landet er an einem Ort, der ihm hilft, so ein bisschen auf seiner Suche nach Vergebung.
Meine Empfehlung ist ein Buch von Judith Taschler, ist eine Autorin, die ich sehr mag. Es ist ihr Debütroman und der heißt Sommer wie Winter. In einem Krankenhaus in der Provinz in Österreich wird eine Familie behandelt, eine Mutter und ihre 5 Kinder, 5 Menschen, 2 von ihnen sind schwer verletzt. Was ist passiert? 5 Menschen erzählen einem Therapeuten ihre Geschichte und zwar jeder aus seiner Sicht. Und wie sich diese Emotionen zu einem Familienbild und zu einem Schuldbild zusammensetzen, hat mich sehr, sehr, gepackt, ist blöd. Ich fand's klasse.
Ich bin auch sehr gespannt, werd's lesen. Und dann sprechen wir hier kommende Woche drüber. Ich freue mich sehr drauf.
Ich mich auch.
Und fand, das war eine Folge, die sich bestimmt in unsere Seele eingräbt und eine kleine Herzchennarbe hinterlässt.
Ach, was für ein schöner, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke, Mona.
Danke dir, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.